Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Heute haken wir mal nach, was eigentlich aus diesem Landwirt geworden ist. Dieser Typ in Gummistiefeln, Vollbart und zauseligem Haar, der seine Scholle in Schleswig-Holstein beackert und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen könnte, wenn er nicht ständig aufs Wasser müsste. Dieser Typ hat übrigens ganz nebenbei 2-mal Olympia-Bronze gewonnen und außerdem der erste deutsche Skipper in der SailGP. Natürlich sprechen wir mit und von Erik Heil. Erik, herzlich willkommen zum 2. Mal beim Podcast der Yacht.
Hallihallo.
Sollte es da draußen Menschen geben, die immer noch nicht wissen, was die SailGP ist, das ist eine Rennserie auf 50 Fuß Katamaran, sowas wie die Formel 1 auf dem Wasser. Da ballern Typen wie Erik mit über 100 km/h, zum Beispiel unter der Golden Gate durch oder auch durch den Sydney Harbour. Und das vor teilweise Zehntausenden von Fans. Erik, was macht das mit dir?
Schwer zu beschreiben, ist schon ziemlich einmalig. Die Boote sind ja an sich auch einmalig. Also ist für uns auch ziemlich besonders bei extremen Bedingungen diese Geschwindigkeiten zu erreichen. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran über die Zeit und auch die neuen Foils, die jetzt noch ein bisschen schneller sind, die fühlen sich eher wie auf Schienen an als vorher. Vorher war es recht, ja, also wenn man es vergleicht, dann fühlt sich das jetzt an mehr wie wahrscheinlich ein Formel-1-Auto zu einem Go-Kart vorher, also man ist, oder ein Rallye-Auto vorher. Man ist früher mehr geslidet und gerutscht und jetzt ist man ziemlich auf Rails unterwegs. Es ist natürlich der absolute Wahnsinn und eine Ehre, das machen zu dürfen.
Ihr seid jetzt noch nicht so bekannt wie die Formel 1 und das wird eventuell auch aufgrund des Sports einfach nicht gehen. Und dennoch entwickelst du dich jetzt nach und nach zu so einem, naja, auch wenn du es nicht gerne hörst und auch nicht willst, aber du bist ja schon eine Art Star in der Segelbranche. Das meinte ich eigentlich. Was macht das mit dir persönlich? Oder sagst du so, ich kriege das eigentlich gar nicht richtig mit?
Ich glaube, viel kriegt man nicht mit. Beim Home-Event in Sassnitz, da hat man schon gemerkt, dass viel Begeisterung da ist und dass einfach viele Leute dem Thema auch folgen. Und es sind nicht nur Segelbegeisterte, es sind auch einfach Racing-Sportbegeisterte, die dahin reisen und sich die Events angucken. Und zum Teil auch welche, die wirklich um die Welt reisen und dem Ganzen folgen. Aber es ist natürlich nicht der Wahnsinn, den die Formel 1 hat, mit Hardcore-Fans, die dieser ganzen Serie und allem drumherum so stark folgen wie kein zweites wahrscheinlich.
Also es gibt noch keine Menschen mit SailGP-Tattoos oder so?
Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht genau.
Ihr habt, wo wir schon die ganze Zeit über die Formel 1 sprechen, ihr habt mit Sebastian Vettel einen der Geldgeber, aber auch Teamchefs bei euch. Was bringt der rein an Professionalität aus seiner Rennfahrerkarriere? Denn der Kerl war 4-mal Formel-1-Weltmeister, das darf man nie vergessen.
Ja, man muss schon sagen, er hat ein gigantisches Auge für Details. Einfach aus der Situation heraus, dass er sich mit einer professionellen Rennserie über eine echt lange Zeit beschäftigt hat. Und ihm fallen Dinge auf, die uns auf jeden Fall nicht auffallen. Ich habe mir mal das Beispiel im Kopf, wenn wir auf dem Wasser Essen verteilen, dann sieht er das und sagt, okay, das ist nicht effizient genug. Da muss das vorher gepackt sein für wer was ist. Da geht keiner mit einer Schale rum, sondern das muss alles individualisiert werden und optimiert von der Zeitplanung. Und so eine Dinge sind eben, überall sind es so eine Kleinigkeiten. Aber auch aero- und hydrodynamisch hat er ein Verständnis, vor allem aerodynamisch, also Strömungslehre. Bisher natürlich hat er sich extrem viel mit beschäftigt und auch die Teamdynamik und der Teamspirit. War bei ihm, meinte das A und O, dass einfach eine gute Stimmung in der Box ist, zwischen den Mechanikern, zwischen den Ingenieuren und zwischen den Athleten.
Mhm. Ist er, wie du so ihn wahrnimmst, ist er Teamplayer, ist er manchmal aber auch ein bisschen nerdig? Was für ein Typ ist er? Weil man interessiert sich ja schon für diese, denn er ist ein großer Star gewesen zumindest und irgendwie kennt man ihn natürlich, ne? Was für ein Typ ist er?
Ich glaube, er ist schon Teamplayer. Er ist auf jeden Fall einer, der mit so gut wie jedem wirklich extrem easy in eine Kommunikation kommt. Er ist sehr interessiert an Details und ja, also macht generell, ist es ein super angenehmer, sympathischer Charakter. Und ich glaube, wir freuen uns alle, ihn bei uns im Team zu haben.
Ja, schön. Das ist gut zu hören. Als wir letztes Mal gesprochen haben, da warst du relativ neu in der Serie und ihr seid auch wirklich hinterhergesegelt. Und jetzt hast du ihr habt euren ersten Sieg in Genf eingefahren. Ihr seid so nach oben geschnellt. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, die Europasaison hat uns ganz schön nach vorne gekickt. Wir hatten jetzt recht viele Events in Folge und wenig Pausen zwischendurch. Das hat uns ein bisschen geholfen, glaube ich, nicht aus dem Rhythmus zu kommen zwischen den Events. Aber grundsätzlich haben wir das ganze Jahr über Fortschritte gesehen und wir hatten das ganze Jahr über das Gefühl, dass wir in den Bereichen, an denen wir arbeiten, dass wir da besser werden. Nur haben wir im Verlauf des Frühjahrs zumindest kein komplettes Rennen zusammenbekommen. Also es war dann immer, wenn der Speed okay war, dann haben wir einen Crash an der Litonne gehabt oder irgendeine technische Problematik oder einen Materialfehler oder wir haben nie das Glück gehabt, dass alles mal zusammenkommt. Und jetzt hatten wir echt viele Events, wo wir das Gefühl hatten, boah, wir haben echt wenig Ausfälle, wir haben, das Boot bleibt in einem Stück und die Situation, die man unglücklich auf dem Kurs erwischen kann, die haben wir eher glücklich erwischt. Die Starts sind besser geworden, Stück für Stück. Mhm. Und ich kann auch sagen, dass wahrscheinlich so ein Event in Cadiz oder in Genf, wo wir 1 und 3 werden, dass so eine Events auch eher über unserem aktuellen Leistungsniveau sind und wahrscheinlich da auch wieder ein paar Dämpfer mal reinkommen können. Wir haben zum Beispiel in Cadiz den Practice Racing Tag, sind wir mit Abstand letzter geworden. Und und hatten überhaupt keine Chance, mit dem Speed mitzuhalten von den anderen Teams. Und dann haben wir aber natürlich das Glück, dass wir einfach kopieren können.
Ja, genau, alle Daten sind offen, muss man sagen. Also alle können alles einsehen. Das ist natürlich super.
Ja, da ist es immer eine lange Nacht, aber am nächsten Tag wissen wir zumindest Bescheid, wie es sein sollte. Und dann können wir erstmal kopieren. Und manchmal reicht das aus, weil der Kurs ist relativ kurz. Dann kommt's auf den Start an, auf ein paar taktische Entscheidungen und dann im Verhältnis weniger um den Speed. Manchmal funktioniert es dann eben auch besser und manchmal schlechter.
Ich habe gesehen, dass ihr anders gestartet seid jetzt. Also ihr macht quasi einen fliegenden Start. Also ihr kommt von hinten reingeballert, schon auf Foils, versucht dann auf Sekunde 0 genau an der Startlinie zu sein und habt dann natürlich einen riesen Vorteil, als wenn man dann vorne quer in den Her fährt und dann erst startet. Ist das so ein Geheimnis, was ihr euch abgeguckt habt?
Ach ja, der Start ist, ich würde sagen, ist das komplizierteste, was im weltweiten Segelsport existiert. Mhm. Der Start bei der SailGP. Das ist wirklich, das ist mein Thema, das ist mein Hauptthema. Wir sind auch geteilt in verschiedene Gruppen. Manche machen Speed, manche machen Strategie, manche machen Kommunikation und mein Thema ist Start. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden Starts ich geguckt habe und wie viel ich versucht habe, ein Pattern in diese Starts reinzubringen. Und ich habe dann eine Übung draus gemacht und habe den Leuten gesagt, guck mal, hier, ich stopp die Uhr bei 90 Sekunden, 60 Sekunden und 30 Sekunden. Und ihr dürft jedes Mal neu raten, wer den Start gewinnt. Und habe das Spiel mal gespielt mit den Leuten, weil alle ja natürlich eine Vorstellung haben, wie sollte der optimale Start aussehen. Und dann ist klar geworden, keiner kann, nicht mal bei 30 Sekunden, nicht mal bei 20 Sekunden kann man sagen, wer den Start gewinnt.
Na krass.
Es ist eine Mischung aus, man kann eine gute Positionierung sich erarbeiten und dann ist es Intuition und Execution auf dem Weg zurück zur Linie. Und wenn man das Boot eben besser beherrscht und besser segeln kann, dann hat man eine gute Execution, einen guten Startdurchschnitt. Und wenn man noch in der Anfangsphase ist wie wir, dann ist es eher schwieriger.
Mhm.
Aber genau, also unsere Startstrategie hat sich je nach Boxgröße, je nach Strömung, je nach Wind und je nach Setup von den Foils und vom Wing, ändern wir natürlich auch die Startstrategie und versuchen uns in einen Bereich zu bringen, der prozentual eine hohe Chance auf Erfolg hat.
Es sind natürlich die besten Segler der Welt da am Start, das ist schon klar. Und trotzdem würde ich sagen, dass du jetzt auch mit deiner riesen Erfahrung, ja, also du hast wahrscheinlich über 1000 Rennen gesegelt, du musst doch eigentlich den eventuell zumindest einigen was voraus haben oder nicht, dass du dann doch einen besseren Start segelst oder male ich mir das zu leicht aus?
Ja, also ich meine, ich schätze, dass die anderen eher mehr haben. Erstmal haben die wahrscheinlich 1000 Tage mehr auf dem Boot.
Ja.
Was ein echt kompliziertes Boot ist. Dann segeln wir ja gegen Leute, die, wenn überhaupt, erfolgreicher sind, auch auf dem olympischen Niveau, als wir es früher waren. Also ich glaube, davon ist es nicht abhängig. Ich glaube, es ist schon davon abhängig, wie gut ist das Team und nicht wie gut ist das Individuum auf dem Boot. Deswegen hat man auch eine Chance. Aber ich meine, Tom Slingsby ist Goldmedaillengewinner. Martine Grael, zweifach Goldmedaillengewinnerin. Dylan Goldmedaille, also das sind England, Australien, Neuseeland.
Okay, also habe ich dich größer gemacht, als du bist.
Also zwei Goldmedaillen, Italien, Brasilien, und dann gibt's ziemlich viele andere Goldmedaillen. Also Spanien ist sogar Goldmedaillengewinner mittlerweile. Das heißt, ja, also wir sind die Underdogs, kann man sagen. Wir haben zwar auch ein paar Medaillen auf dem Boot, wir haben 4 Medaillen auf dem Boot, was nicht wenig ist, aber trotzdem, ich glaube, okay, darauf kommt es nicht mehr an. Also ein neues Boot ist ein neues Projekt, und es geht vor allem darum, dass man das Team so gut wie möglich koordiniert und das Beste aus den einzelnen Charakteren rausholt.
Jetzt hattest du mir im letzten Podcast gesagt, dass ihr so wenig Trainingszeiten habt. Also dass das einfach nicht zu ändern ist, dass ihr einfach so selten auf dieses Boot könnt. Hat sich daran was getan? Also hast du diese 1000 Stunden Trainingseinheit Rückstand aufholen können oder nicht? Oder wie ist es im Moment?
Digital vielleicht ein bisschen. Also digital habe ich viele Trainingseinheiten aufgeholt, aber ja, es fehlt natürlich noch an allen Enden. Und das sieht man, wie gesagt, an so einem Freitag in Cadiz, wenn eine neue Bedingung kommt und wir sind noch orientierungslos, weil wir die Bedingung vorher noch nicht hatten. Und dann segeln wir in einer anderen Konfiguration, mit anderen Foils, mit anderen und so weiter. Man sammelt im Grunde Erfahrung für die einzelnen Bedingungen, für die einzelnen Konfigurationen, aber die werden dann auch nur einmal im Jahr abgerufen. Das heißt, der Fortschritt ist super langsam. Und wir hoffen, dass Mitte nächsten Jahres haben wir ein Boot versprochen bekommen fürs Fleet, wo die einzelnen Teams drauf trainieren dürfen. Das heißt, dann kommen zumindest ein paar sichere Trainingstage ins Jahr rein. Und jetzt ist es ja momentan so, die Serie hat 13, 14 Events im Jahr. Die Boote sind nonstop unterwegs. Und an den Orten, wo die Boote vielleicht 1-2 Tage früher ankommen, da kriegt man mal einen Tag geschenkt. Aber ansonsten war's das. Also wir müssen einfach durch die Events lernen und vorankommen.
Wow. Wie ist das mit den Instrumenten an Bord und so? Wie lange braucht man, um die zu checken, um das zu übersetzen in die Wahrheit, also in das echte Segeln? Also wie ist das? Ist das wie ein Videospiel ein bisschen mit einer Mischung aus Realität? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, ich lerne immer noch dazu, was die ganzen Daten der Screens, was die im Grunde aussagen und wie viel Relevanz die für mich haben. Also es ist auch klar, man macht, teilweise nutzt man sie viel, teilweise nutzt man sie gar nicht und man muss so ein bisschen die Balance finden, wann man die ganze Software voll einsetzt und wann man mehr aufs eigene seglerische Verständnis hört. Ja, wie gesagt, da bin ich auch noch am Anfang der Journey und versuche da meinen eigenen Stil zu finden. Ja, aber ich glaube generell ist natürlich ein Mega-Tool, dass man so eine Werte vor sich hat, die einem eine Orientierung geben für neue Teams, ist auf jeden Fall viel wert.
Mhm. Bist du so ein Technik-IT-Freak, der sich in sowas reinfuchsen kann und will?
Würde sagen, nein, ich bin nicht der typische Datenanalyst. Auch wenn wir haben verschiedene Möglichkeiten, die einzelnen Boote auszuwerten. Und da gibt es verschiedene Player, die man nutzt und welche, die sehr datenbasiert sind und welche, die so ein bisschen reduziert datenbasiert sind. Und ich bin auf der reduzierten Version. Die reicht mir völlig aus. Ja, das heißt, es ist schwer, wenn man nicht, also man kriegt mit so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip, würde ich sagen, mit 20% Aufwand kriegt man schon 80% der Infos aus diesen Daten raus. Und wenn man dann doch noch viel, viel, viel mehr eintauchen will, dann ist es viel, viel, viel mehr Aufwand. Und dann hilft mir mehr oder helfen mir die Videos mehr mit Daten hinterlegt als reine Daten und ja, die Selektion selbst durchzuführen, welche Daten valide sind und welche nicht.
Mhm. Wir alle, auch die uns zuhören, lieben Segeln und jeder zieht da etwas für sich raus, auch die vielen Regatta-Segler, die uns zuhören. Und das hat immer was wahnsinnig Tolles und es hat einen irren Kick. Ist das, was du da jetzt machst, wie weit ist denn das noch befriedigend? Also, oder weißt du, was ich meine? Ist das noch dieser Segelkick oder ist das einfach eine komplett neue Dimension?
Ich würde sagen, das ist die coolste Segelveranstaltung, der ich je beigewohnt habe.
Echt, ne? Okay.
Erstmal, das Boot ist absolut gigantisch, cool, auf allen Ebenen. Es ist schnell, es ist trotzdem wendig. Die G-Kräfte, die erzeugt werden, sind gigantisch. Man hat ein größeres Team im Grunde über das Boot zu bewegen, mit also mit einem Konzept, was Sinn macht für alle. Also das Playbook, was man kreiert, ist super interessant. Die Kommunikation ist mega kompliziert. Und da übrigens ist auch Sebastian immer gerne mal am Reinhören, wie es mit der Kommunikation aussieht, weil doch bei mir sind eben 7 Stimmen im Ohr. Und parallel mit verschiedenen, und wir sind sehr diszipliniert, können aber noch viel disziplinierter werden. Aber er hat sich gefragt, wie wir überhaupt noch Sachen verarbeiten, wenn so viele Informationen reinkommen.
Mhm.
Da hat er auch ein bisschen geholfen, dass wir da einen Schritt nach vorne machen.
Da muss man ja auch sagen, ihr habt mit Thomas Riedel als Eigner eures Rennstalls, habt ihr ja den Kommunikationspapst überhaupt an Bord. Ne? Also der hat ja zum Beispiel die Olympischen Spiele in Paris hat er ausgestattet mit Kommunikation und so. Ist ja ein ganz, ganz faszinierender Typ auch. Hilft der euch auch weiter?
Also erstmal ist er auch ein mega Charakter. Also ich finde alle Charaktere, die wir da haben mit Thomas Riedel, Tim Kriegelstein und Sebastian, das sind gigantische Menschen. Mhm. Und auf verschiedenen Ebenen, also so ein Tim zum Beispiel, der hat viel Startups gemacht, der hat bei Red Bull gearbeitet, der hat Event-Marketing gemacht, der kommt mit einem riesen Portfolio an Verständnis in diese CEO-Rolle, aber ohne einen Bezug zum Segeln. Und der Thomas genauso, der hat auf den verschiedensten Bühnen mit seiner Technik, also im Grunde neue Prozesse angeregt und neue Produkte erfunden. Also er ist eben einfach ein Entrepreneur und auf allen Ebenen und ein Netzwerker. Und das ist super cool. Die Kombination der drei Charaktere ist mitentscheidend für unseren Teamerfolg.
Wie kriegt man diese ganzen Charaktere so zusammen, dass die wirklich an einem Strang ziehen, dass keiner sein Alpha-Ding durchsetzen muss und dass das echt harmoniert? Und welche Rolle spielst du dabei?
Ja, bei uns ist die Hierarchie relativ flach, kann man sagen, im Team. Wir haben, ist nicht die klassische America's Cup Kampagne, würde ich sagen. Mich hat ein bisschen verwundert in letzter Zeit, dass das Team sich zum Teil doch mehr Hierarchie wünscht. speziell von mir auch mehr einfach klare Ansagen wünscht, wo einfach sind zu viele Menschen auf dem Boot oder auch an Land nicht richtig eine Entscheidung treffen, dann muss es eben einer einfach übernehmen im Zweifel. Und ich habe versucht, die Rolle in den letzten Monaten ein bisschen mehr anzunehmen. Speziell ab Portsmouth hatten wir so ein bisschen eine Feedbackrunde dazu. Und ist interessant, weil ich das so gar nicht gewohnt bin. Aus dem olympischen Bereich ist es super even. Also man ist 50% des Teams, ganz klar. Und jeder hat seine Aufgaben, aber es gibt kein Entscheider in dem Sinne. Es gibt immer mehr oder weniger Kollektiventscheidungen, aber kollektiv ist natürlich schwierig mit 7 bis 10 Köpfen. Deswegen gibt es dann immer nur noch einen Mehrheitsentscheid oder Mehrheitsentscheid plus Veto von Erik an manchen Stellen. Und jetzt habe ich angefangen, so ein bisschen die Verantwortung da mehr zu nehmen.
Ja, ist auch ein Wachstum für dich dann, ne?
Ja, es kommt auch gut an und ist nicht super natürlich für mich, das so zu machen. Aber ich bin da auch zufrieden mit. Und am Ende hilft es mir auch, dann die Entscheidung, die ich für richtig halte, da kann ich dann auch gut für stehen.
Ihr steht jetzt vorm letzten Event. Wie geht ihr da rein? Also ist es jetzt nach den Erfolgen der letzten Rennen so, dass ihr sagt, ach, wir könnten auch mal wieder so zumindest mal aufs Treppchen oder seid ihr weiterhin so, nee, wir sind Underdogs, wir sind noch nicht so erfahren wie die anderen, wir gucken einfach, was passiert und holen das Beste raus?
Eher das Zweite, würde ich sagen. Wir machen nach jedem Event, haben wir eine gewisse Struktur, wie wir auswerten und es kommen immer verschiedene Inhalte auf die Tagesordnung. Das heißt, wir treffen uns, es gibt ein Analyseformular, was alle ausfüllen, dann sammeln wir die einzelnen Gedanken, dann kommen wir zusammen, definieren, was sind die wichtigsten Punkte, wo wir einen Fortschritt haben wollen, dann gehen wir in Gruppen, erarbeiten uns die einzelnen Inhalte, kommen wieder zusammen, das ist sozusagen der Debrief-Teil, der Auswertungsteil vom alten Event und dann gibt es einen Vorbereitungsteil fürs neue Event, wo die einzelnen Gruppen sich wieder aufteilen und in die Richtung arbeiten, was werden wir erwarten für Bedingungen bei dem nächsten Event. Jetzt ist ganz besonders beim nächsten Event in Abu Dhabi, da haben wir den 27,5 Meter Wing, den wir noch nicht gesegelt sind. Der ist neu. Und es wird ziemlich wahrscheinlich sein, dass der genutzt wird, weil Abu Dhabi meistens leichter Wind, Also große Foils und dieser Wing. Das heißt, wir könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dritt oder zu viert segeln und mit hoher Wahrscheinlichkeit einen neuen Wing segeln. Das heißt, wir werden jetzt die Tests analysieren von den Spaniern und von Australiern, die den Wing schon mal getestet haben, und gucken uns dann die verschiedenen Setups an, was wir daraus lernen können. Und genau, gucken die Kommunikation für zu dritt segeln und zu viert segeln an. Ja, und arbeiten unsere To-Dos ab.
Und ihr könnt wieder nicht vernünftig trainieren, richtig, ne?
Ich glaube, wir kriegen sogar 1-2 Tage in Abu Dhabi mit dem neuen Wing, bevor es losgeht. Das ist schon mal besser als alles andere. Wir haben auch die Trendwende dieses Jahr, die gab es ja in Sassnitz, und da hatten wir vorher 4 Tage Training. Und die 4 Tage waren natürlich eine Welt für uns. Also von vorher, im Grunde haben wir 4 Tage nicht in einem halben Jahr gehabt vorher, und dann hatten wir 4 Tage vor einem Event. Das war für uns absolutes Highlight, und da haben wir extrem viel gelernt. Und man könnte jetzt sagen, daran hat es gelegen, dass unsere Saison sich so gekehrt hat. Wir sind jetzt zweitbeste Team in der zweiten Saisonhälfte.
Super.
Aber ich würde nicht sagen, dass es daran gelegen hat. Ich würde sagen, wir hatten schon vorher einen Fortschritt.
Okay, und vielleicht auch einfach ein bisschen Glück gehabt, ne? Ist ja beim Segeln leider immer so, ne? Der Glücksfaktor ist extrem entscheidend.
Genau, also klar. Und auch speziell der Start. Ich hatte ja dieses Spiel gespielt mit 30, 60, 90 Sekunden vom Start. Entscheide, wer gewinnt. Es sind eben einfach viele Sachen, die nicht planbar sind. Du weißt nicht, was 12 Teams neben dir machen oder 11 Teams. Zur gleichen Zeit. Du kannst einen groben Guess geben, und dann ist das vielleicht, deine grobe Einschätzung ist vielleicht richtig, aber vielleicht auch nicht.
Jetzt schleppt ihr seit ein paar Monaten eine Punktstrafe mit euch rum. Erzähl mir mal davon und was das am Ende bedeuten könnte.
Ja, das war so ein bisschen der Killer der Saison. Also die Liga hat früher alle Teams besessen, sag ich mal. Also die waren alle League-owned. Das heißt, CLGP hat für die ersten Teams gezahlt, die Saison. Und dadurch, dass immer mal Crashes waren, wurde eine Punktstrafe eingeführt und eine Geldstrafe. Aber da die Liga für alle Teams zahlt, mussten sie selbst die Geldstrafe im Grunde zahlen. Die wollten nicht, dass Material ausfällt und auch nicht, dass die Teams weiter das Event gefährden durch Crashs. Und deswegen sind die Strafen mal doller geworden. Aber jetzt ist es natürlich so, jetzt sind fast alle Teams privat. Das heißt, alle Rennställe sind verkauft an die verschiedenen Nationen. Und wir haben diese Situation nicht mehr, dass die Liga dafür haftet und dass die Liga dafür im Grunde das Risiko nimmt, dass die Serie nicht stattfindet. Sondern jetzt ist es eigentlich nur noch ein Safety-Aspekt, der dahinter ist, dass man nicht will, dass die Leute crashen. Und wir haben im Trainingsrennen, also am ersten Tag in Sydney, Freitag ist ja immer Trainingstag, wo wir Practice Races fahren, da hatten wir 2 Berührungen. Einmal mit den Italienern, ganz knapp hinten nicht vorbeigekommen, bei ganz relativ wenig Geschwindigkeit. Und dann mit den Brasilianern, die wir übersehen haben, bei einem Backboard vor Steuerbord, Cross. Das ist immer das Schwierige. Man sieht die Leute auf dem Rennkurs nicht. Also man ist angewiesen darauf, dass bei uns ist es das Coaching Booth. Die sind wie in der Boxengasse bei der Formel 1. Kann man auch einfach mit den Athleten reden, und man sieht alle Daten und alle GPS-Verläufe. Und die Strategen auf dem Boot, die Kombination aus den beiden gibt mir im Grunde das Bild, was ich nicht sehe hinter dem Wing und hinter dem Vorsegel.
Ja.
Und dann haben wir die Brasilianer übersehen. Und die haben wiederum uns auch übersehen, was eine schlechte Kombination ist. Und dann hatten wir einen Crash, und das waren, ich glaube, wir haben historisch die meisten Strafpunkte bekommen, die in der Liga je verteilt wurden durch den Tag. Und sogar ein Trainingstag zählt da. Also du ziehst den Trainingstag, den ziehst du dir in den Wettkampf rein und in die Saison rein. Und wir hatten dadurch 12 Strafpunkte bekommen für die Saison. Genau, für ein neues Team vor allem. Wenn wir immer so 1, 2, 3 Punkte im Jahr pro Event uns holen, dann ist 12 schon eine ganz schöne Ansage. Plus das Event, da hatten wir 28 Strafpunkte dann. Das heißt, Event auch verloren. Das heißt, 5 Events sind verloren, punktemäßig. Ja, und das haben wir mitgeschliffen. Jetzt sind wir ein bisschen rausgekommen. Wir sind wieder auf 9 vorgefahren von 12 und hatten die -12 Punkte, haben wir weggemacht. Jetzt sind wir sogar echt ganz gut nach vorne gekommen mit den Punkten, aber weit weg von unserem Target war 7. die Saison. Hätten wir erreicht, wahrscheinlich ohne die Punkte, aber mit den Punkten nicht möglich.
Ja, ist dann irgendwie auch genau das angesprochene Glück oder Pech, ne? Aber ihr habt ja trotzdem das erreicht, was ihr wolltet.
Wir haben die Policy angefochten, dass wir eine Änderung wollen, und die Teams sind da völlig mit uns überein. Das heißt, nächstes Jahr gibt es die Strafpunkte so nicht mehr wahrscheinlich. Wir werden nur noch Eventpunkte kriegen und nicht mehr Saisonpunkte.
Okay. Erklär mir zum Schluss eine Geldfrage. Jedes Team kostet maximal 10 Millionen Euro, wovon die Hälfte schon mal nur in Logistik und Ähnliches gesteckt wird. Der Rest geht dann an euch und an alle anderen Kosten. Aber was mich interessiert, wie rechnet sich das? Also wer hat denn da Gewinn von? Oder ist das eine reine Marketinggeschichte?
Es gibt da zwei Ebenen. Einmal die Investoren, also die Teameigner, die profitieren einfach davon, dass die Teams mehr wert werden. Ich glaube, die ersten Teams wurden gekauft für 5-6 Millionen. Unser Team wurde für 20 gekauft. Und das amerikanische Team wurde ein paar Monate später für 45 verkauft. Jetzt will die Liga, glaube ich, für das spanische Team 70 Millionen haben. Das heißt, der Wert momentan oder in den letzten anderthalb Jahren ist mega hochgegangen. Das ist zumindest eine Geschichte für die Investoren, was interessant sein kann. Und dann ist es Vermarktung. Ich glaube, im Segeln hat man die Chance, ja mehr so diese persönliche Ebene abzuholen. Das heißt, die Events an sich sind auch gute Get-Togethers für Firmenbosse oder welche, die an dem Sport eigentlich interessiert sind, aber auch das Gesellschaftliche, was darum gestrickt wird, nutzen.
Der ganze Zirkus, ne?
Ja. Genau. Und ich glaube, das war auch für so einen Thomas Riedel war das auch interessant, einfach für sein Netzwerk. Der ist ja ein großer Netzwerker auch. Und diese ganzen Kontakte zu kriegen und mit denen sich auszutauschen. Das ist ein Faktor, aber klar, es gibt natürlich auch das reine Branding und Sichtbarkeit, die errechnet wird für einen gewissen Geldwert. Und die Kombination aus den drei Sachen, die ist wahrscheinlich, warum sich SailGP am ehesten rechnet. Und es rechnet sich eben auch nur, weil wir eine Budget Cap haben und nicht wie beim America's Cup. Da ist jetzt auch eine Budget Cap, aber eine, die ja immer noch bei, ich glaube, 70 Millionen oder 80 Milliarden
ist. Das ist verrückter, ja.
Das kriegt man nicht dargestellt. Und es soll schon ein Business Case sein, den man langfristig darstellen kann und der langfristig auch einen Benefit für alle Beteiligten darstellt.
Da sind wir beim letzten Punkt, Langfristigkeit. Denkst du schon dran, dass es irgendwann einen weiteren Schritt in deiner Seglerkarriere geben kann? Oder sagst du, nee, also das ist jetzt erstmal ich habe die Formel 1 erreicht, das ist eigentlich nicht mehr zu toppen. Oder gibt es dann doch Gedanken in dir?
Was wäre denn der nächste Schritt?
Keine Ahnung, ey. Vorne Globe. Ich habe keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich nicht dein Ding. Ne?
Ich glaube, es gibt nichts, was höher ist als LGP vom sportlichen Aspekt. Ja. Also wenn ich ein bisschen mehr ein Tech-Guy wäre, dann könnte mich vielleicht der America's Cup noch reizen, aber rein, also ein One-Design auf dem Niveau mit den gigantischsten Charakteren, die man im Segelsport findet, also ich glaube, es gibt einfach nichts drüber, was man anpeilen könnte. Deswegen, ja, ich bin ganz happy.
Das heißt, du hast es im Grunde erreicht, das Höchste, und jetzt musst du es auch mal irgendwann gewinnen und dann wirst du dann doch noch Arzt, oder wie?
Genau, Arzt oder Bauer.
Oder Bauer.
Also auf jeden Fall, genau, wir haben natürlich das Ziel, diese Serie zu gewinnen. Und das ist klar, dass das natürlich eine Reise ist und auch mit den Trainingsmöglichkeiten eine ganz schöne Mission, aber wir wollen unbedingt und wir wollen Fortschritte machen, und jeder im Team hat diesen, was auch cool ist, muss wieder zu Sebastian zurückzukommen, was einfach diese Winning Mentality, das ist eben auch was er mitbringt, und das hat bei uns jeder im Team, und deswegen glaube ich, dass langfristig auch was würde.
Ja, glaube ich auch. Viel Glück dabei. Danke, Erik.
Ja, danke.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.